freue mich, vor euch zu stehen und ein bisschen was von dem zu erzählen, was mir so aufgefallen ist an diesen Texten. Zunächst aber möchte ich beten. Jesus, wir wollen dich bitten, sei du jetzt mitten unter uns durch dein herrliches und mächtiges Wort. Also, wer letzte Woche hier war, ist vielleicht ein bisschen überrascht. Schon wieder Fisch fangen. Dietrich, kannst du einen kleinen Tick runter machen, das Hals so sehr. Ein bisschen leiser. Okay, dann ist der. Letzte Woche hatten wir Johannes 21 aus dem gleichen Evangelium, letztes Kapitel, und da geht es ebenfalls um einen Fischfang. Und es gibt gewisse Parallelen, es gibt auch Unterschiede. Und da wollen wir heute mal ein bisschen reinschauen. Letzte Woche, ich bin schon fast erschrocken, dass der Prediger den gleichen Text genommen hatte, auf den ich mich so ein bisschen eingeschossen hatte. Aber letzte Woche ging es um die Innensicht. Wer da war, da ging es, es war fast eine tiefenpsychologische Predigt. Was geschieht da mit uns? Da ging es um Dunkelheit und Licht und so weiter. Lohnt sich reinzuhören. Könnt ihr übrigens auf unserer Webseite immer alles runterladen. Heute stehen wir am Anfang der Zeit, als Jesus seine Jünger holt, ja, sie einlädt. Und er vollbringt sein Heilswerk ja nicht allein, sondern er lädt Mitarbeiter ein. Das gilt nicht nur für die Jünger damals, das gilt für uns alle. Wer den Ruf Gottes, wer den Ruf Jesu vernommen hat, der ist beides, Patient und Arzt. Der wird geholt, sich heilen zu lassen und andere zu heilen. Das ist diese Ambivalenz, dass Jesus uns nicht erst fertig macht, bis wir ganz komplett und vollständig und heilig und geheilt sind und uns dann in die Aufgabe schickt, sondern vom ersten Tag an sollen wir mitgehen, geheilt werden und mitheilen. Also wir gucken heute ein bisschen durch eine andere Brille auf diese Texte. Gemeinsam ist beiden Texten, sie sind prophetisch. Sie geben einen Ausblick auf die vorliegende Zeit. Zunächst mal den Text, den wir gerade gehört haben, da geht es um das, was die Jünger erleben werden und was Kirche und Gemeinde in den nächsten Jahrhunderten erleben wird. Da sind Bilder, seit alters her ist das Boot das Bild für die Gemeinde. Und das Netz, ja, wofür schon kann es denn sonst stehen? Es ist natürlich die Aufgabe, die die Gemeinde hat, Menschen zu holen und in diese wunderbare Beziehung mit Jesus hineinzuführen. Wenn wir, das ist beiden gemeinsam, beiden Texten, beides Mal fangen sie nichts. Die Netze bleiben leer. All ihre menschliche Weisheit ist am Ende angekommen. Wenn wir mit unserer Weisheit am Ende sind und die einzig verbliebene Aufgabe am Ende nur noch die ist, dass die Netze sauber gemacht werden, die Stühle zurückgestellt werden, der Saal ausgefegt wird, und wenn wir als Bilanz nur noch ziehen können, wenn wir nur noch die Bilanz ziehen können, dass am besten Fall unter dem Strich eine Null rauskommt, dann kann das geschehen, was hier passiert. Dann sind wir da angekommen, wo Gott uns haben will. Wo er starten kann. Offenbar braucht Gott diese Erfahrung in uns und mit uns. Diese Erfahrung der Tiefe, der Erfolglosigkeit. Und die lässt er uns voll auskosten. Die ganze Nacht wird gefischt. Bis hin zu dem Punkt, wo Petrus am Schluss dann sagt, nach all dem, was sie erlebt haben, wisst ihr, ich gehe wieder in meinen alten Beruf. Ich gehe wieder fischen. Ich mische jetzt die beiden Texte. Es scheint, in beiden Situationen unser Ergebnis ist null. Dann kommt Jesus und dann passiert Unglaubliches. Wenn der Herr dazu tritt und wir dann gegen Logik und Erfahrung tun, was er uns sagt. Wir haben gerade den Widerspruch und den Einspruch von Petrus gehört. Herr, ja, wir haben die ganze Nacht gefischt, alle unsere Erfahrungen und so weiter und so weiter. Es ist aber nicht so einfach. Es ist nicht diese einfache Gleichung vorher, nachher. Dazwischen liegt eine tiefe Erfahrung, die ich jetzt hier sehr, sehr komprimiere und überspringe fast. Nur ein kurzer Einblick, das ist eine Predigt für sich. Als der große Fang gemacht wird, wir haben es gerade gehört, da erkennt Petrus, das Numinose ist in sein Leben getreten. Eine schauererweckende Macht. Das nicht Nennbare, das Ewige. Eine Macht jenseits des Natürlichen, des Bekannten und Berechenbaren und des ihm Vertrauten. Eine Macht, die nicht beherrschbar ist und von der er, vor der er und auch wir machtlos sind. Da gibt es keine Verteidigung mehr und kein Argumentieren mehr. Hier ist das Ewige. Hier ist Gott in die Zeit eingetreten. Und zwar auf meinen kleinen Spielraum, auf mein Boot, da wo ich zu Hause bin und da wo ich die Regeln gemacht habe oder sie zumindest kenne. Was ist die Reaktion? Was ist die Reaktion, wenn Gott auf diese Weise in dein Leben tritt? Herr, geh von mir. Ich bin sündig. Ich kann vor dir. Bitte geh. Was willst du in meinem kleinen, armseligen Leben? Weißt du, ich kenne mich da wenigstens aus. Aber wenn du jetzt kommst, das ist wie ein Erdbeben, da bleibt nichts mehr fest. Und was ist die Reaktion Jesu? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Fahr raus, wirf das Netz aus. Auf der anderen Seite. Die Unterschiede. Wir schauen uns mal die Unterschiede an. In dem Vers, in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, heißt der See, See Genezareth. In Johannes 21 am Ende ist es der See Tiberias. Ich höre mich sehr laut. Geht es so besser mit dem F4?
Geht es mit dem F4 besser? 1, 2, 3.
Also am Ende des Johannesevangeliums geht es um den See Tiberias. Das ist der heidnische Name. Das ist der Name für den gleichen See. Aber nicht der jüdische, sondern der heidnische. Da wird schon ein Ausblick gegeben auf die Mission in der Heidenwelt. Also dass das Evangelium nicht nur bei den Juden bleiben darf. In dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist die Begegnung mit Jesus erfüllt von, ich habe es gerade geschildert, von Schrecken, von Erschrecken. Wie ist die Reaktion nach den 3 Jahren, nachdem sie mit Jesus gegangen sind? Es ist der Herr. Da ist Freude. Da ist Entspannung. Da ist die Hoffnung, die neu geboren wird. Also die Zeit mit Jesus hat doch irgendwas gebracht. In dem Text, den wir gelesen haben am Anfang, zerreißen die Netze oder sie beginnen zu zerreißen, je nach Übersetzung, sie drohen zu zerreißen und es fängt an, Risse zu kriegen, dieses Netz. Am Text am Ende bleibt das Netz ganz. In diesem Text werden andere zu Hilfe gerufen. Kommt, helft uns, die Ernte ist so groß, wir kommen nicht klar. Und die anderen Schiffe, ich übersetze es, die anderen Gemeinden kommen zu Hilfe. Und wenn es was zu ernten gibt, da sind plötzlich alle Unterschiede egal. Da wird nicht mehr diskutiert über Theologie und wer wo wie fischt, vielleicht woanders, mit anderen Prinzipien, mit anderen Linien. Wenn es darum geht, Menschen zu helfen und sie aus ihrer Not zu holen, dann ist egal, ob du noch mit Jod arbeitest oder mit irgendeinem ganz modernen Desinfektionsmittel.
Ich hoffe, dass das ein guter Vergleich ist. Sibylle guckt ein bisschen schräg. Also, ja, es ist egal, mit welchen Methoden man arbeitet, wenn nur die Wunden verbunden werden. Am Text, am Ende, im Johannes, da zerreißt kein Netz mehr und da ziehen nicht andere, sondern da zieht einer das ganze Netz. Petrus. Aber was heißt denn Petrus? Fels. Und wer ist der Fels? Der Herr. Er ist der, der das Netz einzieht und der die Menschen hineinholt in sein Rettungssystem, Gemeinde. Und dann gibt es noch einen Unterschied in dem neuen Text, also in dem Text am Ende. Da kommt diese ominöse Zahl 153 vor. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Ein bisschen Mathematik betreiben. Aber nur ein bisschen. Am Ende dieser beiden Szenen, da sind Ergebnisse da. Das Netz ist voll. Da sind Fische im Netz. Und wenn wir in der Gemeinde Christi anfangen, darüber zu diskutieren und darüber zu reden, ja, was sind denn die Ergebnisse, was kommt denn hinten raus, dann kommt sofort das Argument, ja, das muss man geistlich sehen und du weißt ja gar nicht, was du alles für Wirkungen hinterlassen hast und so weiter. Das ist alles richtig, aber ich glaube tatsächlich, dass der Herr ein effektiver, ein effizienter Gott ist, der mit Ergebnissen rechnet und der natürlich gekommen ist, um etwas zu bewirken. Wollen wir missionieren? Hilfe! Missionieren, Schreckenswort. Natürlich wollen wir missionieren. Was heißt das denn? Wir wollen Menschen erzählen von diesem wunderbaren, guten Gott, über den wir gerade gesungen haben, den wir gerade besungen haben, mit dem wir leben, über den wir froh sind. Natürlich wollen wir anderen Menschen, die ihn nicht kennen, davon erzählen und ihnen helfen, aus ihrer Misere, so sie denn eine haben und als solche empfinden, herauszukommen. Was ist das denn für eine Haltung, wenn ich krank bin und habe ein Medikament entdeckt, das mir hilft und ich treffe jemand, der auch an dieser Krankheit leidet und ich fühle mich ein bisschen, nur nicht pikiert sein, ja nicht ansprechen, dass ich das heilsame Medikament gefunden habe. Wir haben es doch gefunden. Dann dürfen wir auch davon erzählen. In aller Freiheit, in aller Freimut. Missionieren ist kein Schimpfwort und nichts Böses, sondern es ist, wir erzählen von dem, den wir gefunden haben. Das ganze Leben Jesu, seine 3 Jahre, war von vorne bis hinten Mission. Was sagt denn Jesus? Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Was hätte ich lieber, als dass es schon brennte? Ich bin gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das Leben Jesu, seine Mission, hatte ein Ziel. Die Welt da draußen, ihr guckt auch Nachrichten, die knirscht und ächzt an allen Ecken. Sie ächzt und taumelt und leidet. Und der Gegner hat nichts Besseres zu tun, als auch ein Feuer anzuzünden, aber ein anderes. Auch er hat ein Netz. World Wide Web und andere Beziehungen, über die Hass und Hetze und Negatives verbreitet werden kann. Ich will nicht das Internet verteufeln, versteht mich nicht falsch, ihr kennt mich genau. Ihr wisst, dass ich das sehr, sehr gerne mache. Aber es ist ein Netz, über das der Feind arbeiten kann. Und der Herr knüpft ein anderes Netz. Ein Netz, und ihr habt euch sicherlich schon gewundert oder gefragt oder wahrscheinlich gleich erraten, was jetzt hier ansteht. Ihr dürft alle mal symbolisch versuchen, ein Netz zu knüpfen. Macht das mal jetzt während der Predigt. Ihr habt das Werkzeug da liegen. Versucht mal, ein Netz zu knüpfen. Oder auch mehrere, wenn ihr hier so in Gruppen seid. Vielleicht schafft es ja, das zusammenzukriegen. Kann ruhig ein bisschen bunt werden und hin und her gelaufen, das stört mich nicht. Alles gut. Bastelt mal ein Netz. Wir noch sitzen bei Kaffee und Kuchen und warten, bis die Welt in Flammen steht. Sie wird wahrscheinlich in Flammen stehen. Und es wird nicht besser werden. Aber unsere Aufgabe ist es, parallel ein Rettungsnetz aufzubauen. Das ist nicht unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe Jesu. Es wäre gut, wenn wir am Schluss keine Leichen hier raustragen müssen. Also hängt euch bitte nicht auf. So, was ist denn das Netz? Lass uns ein bisschen über Netz reden. Netz besteht aus Knoten. Und Verbindungsfäden. Wann ist das Netz ein gutes Netz? Wenn es hält. Dankeschön. Genau. Wenn jeder Knoten eine Beziehung hat, eine Verknüpfung hat. Und wenn es da keinen gibt, der außen steht. Und wenn möglichst jeder Knoten mit mehreren verknüpft ist und nicht nur mit einem. Jetzt zwei Extreme. Was ist denn ein schlechtes Netz? Und das ist eine Gefahr, in der besonders kleine Gemeinden stehen. 20, 25, 30 Leute. Wenn jeder jeden kennt und jeder mit jedem eine Beziehung hat und wir am Ende sowas haben. Ein Knäuel. Aber mit einem Knäuel kann ich keine Fische fangen. Da kann kein neuer anknüpfen. Das funktioniert nicht. Und das ist das Dilemma bei kleinen Gemeinden, wenn sie so gestrickt sind, gestrickt, schön, dass man meint, jeder muss jeden kennen und man muss miteinander so vernetzt sein, verknüpft sein, dass dann kommt das an eine Kapazitätsgrenze. Ein gutes Netz, da gibt es Beziehungen, aber nicht jeder muss jeden tief und gut kennen. Dann ist das ein Netz, das tragfähig ist. Was ist denn das andere Ende, wenn nicht jeder mit jedem Beziehung hat? Das ist die Gefahr vielleicht von großen Gemeinden. Da gibt es dann, einer kennt einen und der einen und der einen. Oder es ist so, hierarchisch. Dann haben wir zum Beispiel Seilschaften. Also mit dem Seil kannst du angeln gehen, aber nicht fischen. Und was Jesus möchte, er hat die Idee eines Netzes, in das auch jemand hineinfallen kann. In dem jemand getragen werden kann. In dem eine Person aufgehoben ist. Und jetzt betrachten wir mal ganz kurz, was passiert, wenn da ein Neuer kommt oder eine Neue. Nehmen wir mal das. Ne, ich mach's mal hier hin. Dann müssen Menschen, die jetzt eine Beziehung aufbauen, ihre alte Beziehung vielleicht etwas lockern und aufgeben. Und müssen jemand mit hineinnehmen in das neue Netz und neue Verbindungen knüpfen. Hört sich alles ein bisschen soziologisch und so weiter an. Aber ich will dieses Bild ein bisschen strapazieren, weil ich finde, dass es sehr gut illustriert, was denn die Aufgabe ist, wie man ein Netz weitermachen kann und größer machen kann. Es braucht neue Beziehungen und dazu müssen teilweise alte aufgegeben oder gelockert werden. Anders kann das nicht funktionieren. ich kann nicht mit 100 Leuten Beziehung haben, das funktioniert nicht, so bin ich als Mensch nicht gestrickt. Und wenn da jemand neu dazukommt, dann muss ich mich ihm zuwenden und das geht auf Kosten anderer Beziehungen. Das ist leider so und das ist ein Opfer. Das ist ein Opfer. Aber wenn wir eine wachsende Gemeinde wollen, dann müssen wir auch das verstehen und dann ist es auch mit einer Herausforderung, jemanden hineinzulassen, einzubinden in einem positiven Sinn. Das, was wir jetzt hier spielen, ist natürlich nur ein symbolisches Netz und wir werden hier keine Tiefenpsychologie betreiben, muss sich niemand jetzt irgendwie ertappt fühlen oder sowas. In dem Gleichnis am Ende, wo es um die 153 geht, da heißt es, da wurden 153 Fische gefangen. Ich habe gelesen, dass es wohl üblich war, dass man jeden Fang zählen musste, weil natürlich, klar, man musste Steuern zahlen. Ja, also muss man wissen, die Dame vom Finanzamt weiß Bescheid. Also ist es gar nicht so unnatürlich, dass da eine Zahl steht. Aber es ist trotzdem komisch, dass da eine Zahl steht, dass es 103, was soll das? Nun, diese Zahl hat ganz komische Eigenschaften. Zum Beispiel, es ist eine sogenannte Dreieckszahl. Das heißt, 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis plus 17. Also wenn ich alles zusammenzähle, 1 plus 2 plus und so weiter bis plus 17, gibt 153. Jetzt kann man Numerologie, haben wir das letzte Mal kurz gehört, sich ein bisschen intensiv damit beschäftigen, was hat die 17 für eine Bedeutung, das will ich jetzt gar nicht ausmalen. Ich will nur ein paar kleine Punkte aufführen. 1 Quadrat plus 2 Quadrat plus 3 Quadrat plus 4 Quadrat plus 5 Quadrat, 153. 144 plus 9, 153. 144, da klingelt es schon bei manchen. 12 Quadrat, 3 Quadrat. Das sind natürlich Zahlen, die wir aus der Bibel her kennen. Und jetzt kommt der Hauptpunkt, auf den ich hinaus will. Ups, und das ist eine kleine Vorrede zu etwas, was danach kommt. Nehmt eine beliebige dreistellige Zahl, die durch 3 teilbar ist. Irgendeine. Bildet die Dreierpotenzen davon und addiert das. Dann kommt in dem Fall 343 plus 0 plus 2 mal 2 mal 2, 8. Da kommt eine andere Zahl raus, in dem Fall 351. Jetzt macht er dasselbe Spiel wieder. 3 hoch 3 plus 5 hoch 3 plus 1 hoch 3 gibt 27 plus 125, sind gleich fertig. Plus 1 gibt 153. Jetzt macht er dasselbe wieder und ihr merkt schon, das ist dasselbe, nur die Reihenfolge ist anders, kommt also wieder 153 raus. Und wenn ich einmal bei 153 bin, kommt immer wieder 153 raus. Das heißt, ihr könnt mit jeder beliebigen durch 3 teilbaren Zahl anfangen. Nach diesem Schema, nach diesem Verfahren kommt immer 153 raus. Das war vermutlich auch der Antike schon bekannt. Trotzdem haben sie darüber gerätselt, was soll diese Zahl? Eine der Ideen, auf die kam Hieronymus, einer der Kirchenväter, und er sagte, und das war damals von den griechischen Zoologen, das war das damalige Weltbild, es gibt 153 Fischarten. Das heißt, was das sein soll, was da steht, ist im Endeffekt nichts anderes, alle. Ja? Es ist niemand ausgeschlossen aus dem Reich Gottes. Jeder darf rein. Jeder kann Teil dieses Netzes werden. Das ist die eine Botschaft. Für die andere habe ich euch ein weiteres Spielchen mitgebracht. Das ist ein Mitmachgottesdienst. Ich habe nur 10 Blätter. Teil mal bitte, gib mal die Hälfte. Ihr müsst da jetzt gemeinsam so ein bisschen reingucken. Da hinten liegen Stifte. Könnt ihr die gerade mal so ein bisschen durch die Reihe geben? Das ist jetzt eine Tafel mit hebräischen Zeichen. Hebräischen Zeichen. Also wenn ein Hesse diesen Satz sagen muss, das wird schwierig. Hebräischen Buchstaben. Und ihr wisst, sowohl vom Hebräischen, habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen, als auch im Griechischen, hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Manchmal sogar mehrere. Und im Hebräischen gibt es offensichtlich auch noch eine Assoziation. Also ich habe das natürlich im schönen Internet gefunden hier. Unten steht es drin von Dan Rubinstein, ist also unverdächtig. Und da seht ihr, dass jedem hebräischen Zeichen ein Wort zugeordnet ist. Und jetzt ist die Aufgabe, das ist eigentlich für den Kindergottesdienst, also ihr schafft das. Jetzt ist die Aufgabe, sucht doch mal das Zeichen und das Wort für die 100, für die 50 und für die 3 und fügt es mal zusammen, beziehungsweise schreibt mal die Worte hin. Ihr habt einen Stift, ihr habt Papier. Wer es hat, kann es rausrufen. Für die 100, für die 50 und für die 3, also 153. Sucht mal die entsprechenden Worte und schreibt sie mal auf. Für die 100 das zugehörige Zeichen und da gibt es dann auch ein Wort in diesem Segment. Für die 50 und für die 3. Okay, hat jemand 3 Worte für die 100, die 50 und die 3? Ich höre. Okay, und auf Deutsch? Steht da auch? Also. Ja, ja. Das ist das Nadelöhr oder die Nadel. Es ist der Fisch und das Kamel. So, wer hat da Assoziationen? Genau, also wir haben die 100, wir haben die 50 und die 3. Der Fisch ist das Erkennungssymbol in der neuen Gemeinde, in der entstehenden Gemeinde. Das ist sozusagen das erste Glaubensbekenntnis. Ihr kennt das. Ichthys, Jesus Christus, Herr und Erretter. Griechisch. Ja, das ist das erste Glaubensbekenntnis der jungen Gemeinde. Sie sagt, wenn wir uns, in Ben Hur gibt es so eine Szene, wo jemand in den Sand einen Fisch malt und das ist das Erkennungszeichen, gehörst du auch dazu. Ja? Bist du schon errettet? Kennst du diesen Herrn? Und wir befinden uns im Johannesevangelium, das ist das jüngste Evangelium, also das Evangelium um 100 rum geschrieben, da gibt es die Gemeinde schon. Da ist dieses Bekenntnis schon da. Und da gehört der Fisch hin. Ohne den Fisch, ohne den Retter, kann das Kamel nicht durchs Nadelöhr. Er gehört in die Mitte, in unsere Mitte. Er muss in der Mitte stehen. Nur mit ihm kommst du in den Himmel. Ja, das ist eine Botschaft, die da drin steckt. Und die 153 als Fülle, als die Vision für das Ende. Wenn die Gemeinde so von Jesus geheilt und aufgebaut wurde, in der Offenbarung gibt es noch so eine Assoziation von der Braut, von der geschmückten Braut, die schön ist in Gottes Augen. Dann, wenn der Fisch in der Mitte dieser Fischherde, dieser Gemeinde ist, dann gibt es eine Verheißung von Jesus selbst, die einfach unglaublich ist. Und das, damit möchte ich enden. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der Sohn Gottes, ohne Sünde, und ihr wisst, was er alles getan und geheilt hat und wie er mit Menschen begegnet ist. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Und jetzt kommt Johannes 13: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und am Ende betet Jesus, am Ende seines Weges, betet Jesus in dem im Garten Gethsemane. Und ich glaube nicht, dass es ein Gebet gibt, das Jesus gebetet hat, das unerhört bleibt. So wie wir, betet er zu seinem Vater, sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Da steckt die Verheißung drin, in der Einheit, in der Liebe zueinander, passiert etwas, was Jesus nicht konnte. Dann wird die Welt erkennen, dass Christus der Sohn Gottes ist, dass er von Gott kam. Erst wenn die Gemeinde oder überall dort, das ist nicht so ausdrücken, überall dort, wo die Gemeinde in dieser Einheit, in dieser Liebe da ist, wird die Welt erkennen, dass Jesus von Gott kam, was sie an ihm nicht erkannt hat. Und das ist eine Verheißung, die finde ich, die haut echt den Boden weg. Also, dass wir als Gemeinschaft eine Verheißung haben, die über das hinausgeht, was Jesus leisten konnte. Und er sagt ja auch, ihr werdet Größeres tun als ich. Also das heißt, für ihn war klar, wenn die Menschen in seiner Gemeinde, in seiner Nachfolge, in seiner Obhut in eine Einheit kommen, in eine Gemeinschaft kommen, in eine Liebe kommen, die er in unsere Mitte pflanzt, ohne ihn geht es nicht, dann kann etwas geschehen, was selbst Jesus nicht konnte. Damit möchte ich hier abschließen. Das Netz hat eine Aufgabe. Es hat eine Mission. Lasst uns vom Herrn gebrauchen, um Fische aus dem Meer zu holen. Amen.